Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Konfuzius-Institute in Deutschland werben damit, wie hier in einem YouTube-Video, die chinesische Sprache und Kultur der Bevölkerung näher zu bringen und darüber hinaus den kulturellen Austausch zu ermöglichen. Doch anders als beispielsweise die Goethe-Institute sind sie direkt an deutschen Universitäten angesiedelt und mischen sich ein, wenn es um Veranstaltungen geht, die nicht in ihr Konzept passen. Wie beispielsweise im vergangenen Jahr an den Universitäten Duisburg, Essen und Hannover. Dort sollte eine Xi Jinping-Biografie vorgestellt werden. Die Veranstaltung wurde dann auf Druck Chinas abgesagt und musste verlegt werden. Sind das Einzelfälle? Eher nicht, meint Armin Himmelrath.
Weltweit ist die Wissenschaftsfreiheit bedroht. In immer mehr Ländern gibt es gesetzliche oder praktische Einschränkungen für Forscherinnen und Forscher. Das zeigt der weltweite Academic Freedom Index, an dessen Erstellung Ilya Saliba beteiligt ist, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin, WZB. Er forscht dort in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Der weltweite Trend gelte allerdings ausdrücklich nicht für Deutschland, obwohl es auch hierzulande Probleme gebe.
Der größte Risikofaktor für die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland momentan ist eigentlich internationale Kooperation und Finanzierung von Forschung. Denn ich glaube, hier sind wir noch in gewisser Weise sehr naiv und blauäugig. Gelder aus Autokratien zum Beispiel, wir kennen alle die Konfuzius-Institute, die es überall auf der Welt, aber auch an deutschen Universitäten gibt. Die sind aus China finanziert und sorgen einerseits dafür, dass es weniger staatlich finanzierte sinologische Forschung und China-Kompetenz gibt, sondern diese mehr und mehr von China selber finanziert wird. Die haben natürlich ein Interesse, auf eine gewisse Art und Weise dargestellt zu werden und werden auch den Einfluss, den sie haben im Rahmen dieser Institute in der Auswahl des Lehrpersonals, der Lehrpläne natürlich geltend machen.
Die Absagen der Online-Veranstaltungen in Duisburg und Hannover seien also eindeutige Versuche, die Wissenschaftsfreiheit an deutschen Unis zu beeinflussen. Solche Einflussnahme gäbe es aber auch auf anderem, subtilerem Weg, sagt Ilya Saliba. Etwa bei Stiftungslehrstühlen oder bei der Forschungsfinanzierung.
Zum Beispiel über Firmen, die eng mit autokratischen Staaten und Regimen verknüpft sind. Man denke auch, Beispiel China, wieder an Huawei oder halt auch an Aramco aus Saudi-Arabien, die am MIT eigene Forschungszentren finanzieren. Da reden wir über Multimillionen-Dollar-Projekte.
Auch da bestehe natürlich eine starke Gefahr der Einflussnahme und der Selbstzensur von Universitäten in Demokratien. Und es gebe noch einen weiteren Aspekt in der Debatte um die Wissenschaftsfreiheit, sagt die Soziologin Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin.
Das ist die Wissenschaftsfreiheit von Personen, die schlichtweg im Moment im falschen Land leben. Also wenn man an Russland denkt und an die ganze Diskussion, das sieht man ja bei verschiedenen Wissenschaftsorganisationen, wie auch bei der Politik verschiedener Universitäten, dass sozusagen Forscher nur, weil sie eine falsche Staatszugehörigkeit haben und nicht das tun, was man von ihnen erwartet, dann eher auch eigentlich nicht mehr die Freiheit haben zu forschen.
Das gelte etwa für tausende russischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einen offenen Brief gegen den Krieg in der Ukraine an Russlands Machthaber Putin unterschrieben haben und jetzt drangsaliert werden. Zwei von ihnen haben gerade ganz aktuell am WZB eine neue akademische Heimat gefunden und erhalten vom Wissenschaftszentrum und der Leibniz-Gemeinschaft finanzielle Unterstützung, genauso wie Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine. Sie alle dürften mit Erstaunen auf die Diskussion um Wissenschaftsfreiheit blicken, die teilweise an deutschen Unis geführt wird, vorangetrieben vor allem von dem vor einem Jahr gegründeten Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Das beklagt, dass vor allem konservative akademische Meinungen nicht mehr zu Wort kommen dürften. Die Vorsitzende Sandra Kostner erklärte auf einer Online-Veranstaltung:
Dem Netzwerk geht es darum, das individuelle Freiheitsrecht auf Wissenschaftsfreiheit gegen alle Einschränkungsversuche zu verteidigen. Und wir treten auch für eine Debattenkultur ein, in der alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben ganz frei ihr Erkenntnisinteresse verfolgen können und nicht Sorge haben müssen, dass es danach negative Konsequenzen gibt, was ihre eigenen Karrierechancen betrifft.
Tatsächlich habe konservative Intellektualität nach dem Zweiten Weltkrieg an deutschen Unis nie einen anerkannten Platz gefunden, sagt der Bonner Soziologe Rudolf Stichweh. Die Gründe seien die Erfahrungen mit Nationalsozialismus und Holocaust und die historischen Schwierigkeiten rechtskonservativer Intellektueller, sich vom Nationalsozialismus abzugrenzen und zu zeigen, dass es einen signifikanten Unterschied gibt zwischen rechtskonservativen und nationalistischen Positionen. Das sei schon in den 1920er Jahren so gewesen, sagt Stichweh.
Da gibt es in der Mitte der Weimarer Republik die Idee der konservativen Revolution, das Wort ist, glaube ich, von Hofmannsthal, dazu gehören Denker wie Möller van den Broek und Oswald Spengler, aber sie alle waren antidemokratisch, autoritär, glaubten an die Idee der Volksgemeinschaft und haben im Grunde alle den Nationalsozialisten in die Hände gearbeitet.
1932-33 habe sich das wiederholt mit der Deutschnationalen Volkspartei als Steigbügelhalter Hitlers.
Das ist zweimal eine Kapitulation, eine Nichtunterscheidbarkeit des Konservatismus zum sich bildenden Faschismus. Und in gewisser Hinsicht erleben wir auch heute eine Wiederaufführung, nämlich in der Geschichte der AfD. Da waren ja auch die Gründer wie Lucke, Adam, Gauland, die wohl geglaubt haben, sie gründen eine konservative Partei. Zwei sind draußen heute, Lucke und Adam, und Gauland kapituliert jeden Tag vor den Rechtsradikalen.
Die Gefahr für die Freiheit der Wissenschaft, sagt Jutta Almendinger, gehe de facto eher von rechtspopulistischer Seite aus. Etwa dann, wenn Forschungsarbeiten juristisch attackiert werden, um sie letztlich zu unterbinden.
Am WZB hatten wir vor einigen Jahren also tatsächlich mehreren Austausch mit Rechtsanwälten der AfD, die sich massiv angegriffen und verleumdet fühlte. Wir sind bis zu einem Prozessgericht gegangen. Wir haben den gewonnen, aber so etwas zeigt natürlich auch, dass wenn man über die AfD arbeitet, man gegebenenfalls ganze Institutionen schädigt.
Denn es kostet Zeit sowie finanzielle und personelle Kapazitäten, die Wissenschaftsfreiheit zu verteidigen. Ressourcen, die dann für die weitere Forschungsarbeit fehlen. Auch Ilja Saliba hält die deutsche Debatte um angebliche Redeverbote und Cancel-Kultur für verfehlt. Die wirklichen Bedrohungen seien andere.
Wie bestimmte Risiken internationaler Kooperation mit Autokratien oder wie eine Unterfinanzierung bestimmter Forschungszweige oder eine Finanzierung nur über bestimmte Mechanismen, die bestimmte Forschungsfragen in den Schatten rücken oder weiter ausgrenzen und an den Rand drängen.